Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 8. Juli.
Unser Name sind Klaus Wellershoff
und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus. Was ist dir aufgefallen in der letzten Woche?
Guten Morgen, Markus. Das war eine Woche mit sehr negativem Bias aus ökonomischer Sicht, nicht nur was die Schweizer Fußballnationalmannschaft angeht. Fangen wir in der Schweiz dementsprechend an. Was haben wir bekommen? Wir haben Zahlen zum Detailhandel im Mai bekommen. Da gab es kaum noch Wachstum. Wir haben Zahlen zur Stimmung in der Industrie bekommen. Die ist nochmal auf schwächerem Niveau und die war ja schon richtig schwach, also deutlich im rezessiven Bereich. Stimmung der Dienstleistung ist nach einem kurzen Rebound im Vormonat ebenfalls wieder in den Keller gegangen. Also stimmungstechnisch sieht es bei den Schweizer Unternehmen gar nicht gut aus. Das Einzige, was wir wirklich positiv vermelden können, ist, dass die Inflation bei uns unter Kontrolle bleibt. Der Konsumentenpreisindex ist um 0,1% auf 1,3 gefallen, die Kernrate auf 1,1. Das sind ja immerhin gute Nachrichten und das hilft vielleicht als Fundament, um darauf aufzubauen. In Europa gab es auch nicht so ganz tolle Nachrichten. Auch dort gab es Inflationszahlen. Die Kerninflation ist bei 2,9% geblieben. Das muss man ein bisschen im Kontext sehen. Die war vor 3 Monaten noch bei 2,7. Jetzt sind wir bei 2,9, also sie ist gestiegen und dort ist sie jetzt geblieben. Das ist sicher unangenehm für die Europäische Zentralbank, könnte aber bedeuten, dass es in Europa so erste Anzeichen dafür gibt, dass es wirtschaftlich besser wird. In den USA ebenfalls schwierige Daten aus der Stimmungslage der Unternehmen. In der Industrie ist der Einkaufsmanager-Index des Institutes of Supply Management, ISM genannt, auf 48,5 gefallen. Und der Dienstleistungsstimmungsindex auf 48,8. Jetzt sagt so die Folklore der Finanzmärkte, dass unter 50, dass dann irgendwie kein Wachstum mehr gibt. Das ist formal richtig. So antworten die, so ist die Frage gestellt und so wird der Index berechnet. Das ist unangenehm. Die doppelte Beobachtung, dass man sowohl bei der Industrie als auch bei den Dienstleistern eine negative Zahl hat, ist ganz, ganz selten, muss man sagen, und kommt eigentlich nur kurz bevor oder dann in der Rezession vor. Also das ist ein richtiges Warnsignal. Und dann haben wir noch die Arbeitsmarktdaten bekommen. Die waren zum Glück weiterhin ganz ordentlich. Viel mehr kann man, glaube ich, nicht sagen. 206.000 neu geschaffene Stellen. Das ist eine gute Zahl. Das ist sogar mehr als ganz ordentlich. Aber die beiden Vormonate wurden sehr deutlich runterrevidiert um 111.000 neu geschaffene Stellen, sodass dann so in der Summe in dem Monat dann eigentlich nur plus 90 übrig bleibt. Und das ist ein bisschen mickrig. Wie gesagt, noch kein Weltuntergang, aber der Arbeitsmarkt ist auch gleichlaufend. Das vergessen die Leute immer. Arbeitsmarktdaten gelten als sehr, sehr wichtig für die Frage, wie die Zinsentwicklung weitergeht, was die Zentralbank macht und so weiter und so fort. Für die Konjunktur ist es ein absolut gleichlaufender Indikator. Wenn man sich die offizielle Terminierung der Rezessionen in den USA anschaut, dann stellt man fest, dass die Rezession eigentlich immer dann anfängt, wenn diese Zahl richtig negativ ist. Also da sind wir noch nicht. Das ist vielleicht die einzig gute Nachricht aus Amerika dieser Woche. Aber wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, das Gesamtbild ist nicht so, wie wir es uns erwünscht und auch nicht so, wie wir es erwartet hatten. Bodenbildung war das Thema und dann vielleicht Richtung Winter eine Verbesserung. Davon ist im Augenblick noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen.
Das ist nicht ermutigend. Ich teile aber deine Einschätzung zu den Entwicklungen. Dann, wenn wir auf andere Sachen schauen, ist sicher jetzt im Vordergrund, was gerade gestern rausgekommen ist, nämlich die Wahl, die zweite Runde in Frankreich. Da ist jetzt überraschend der linke Block mit einer Mehrheit, wo auch eine links, sehr links Aussenpartei dabei ist. Zweitplatziert ist jetzt der Macron-Block, der vorher deutlich abgeschlagen war. Und drittplatziert erst das Rassemblement National von der Marine Le Pen. Das ist so gekommen, weil es ein Bündnis gegeben hat von denen allen anderen, ein Notbündnis, um eben den Rassemblement National verhindern. Das Ergebnis ist vor allem Instabilität. Ich meine, jetzt haben wir zwar, die haben sich zusammengefunden, zum Le Pen verhindern, aber das heisst noch lange nicht, dass sie sich auch zusammenfinden, um irgendeine Regierung zu machen. Es gibt schon in dem linken Block keine Einigkeit. Alle haben schon betont vom linken Block, dass sie nichts mit dem Makroblock zu tun haben. Das ist, glaube ich, ein herausragendes Resultat da. dass es keine Mehrheit wird geben, ist an den Märkten voraus in der letzten Woche eher erwartet worden und dort eher positiv gesehen bis jetzt. Bis jetzt muss man vielleicht betonen, da müssen wir jetzt weitergehen, weil nämlich da damit die Erwartung, dass es die grossen Ausgabenprogramme werden durchkommen, eher unwahrscheinlicher geworden sind. Deshalb zum Beispiel der französische Index CAC 40 hat auf die Woche 2,6% zugelegt. Seit der Wahlankündigung von Macron ist er ja deutlich gesunken. Auf den Monat ist er jetzt immer noch 4,1 im Minus. Spreads, also die Risikoaufschläge auf französische Staatsanleihen, sind auch wieder ein bisschen zurückgekommen, aber auch immer noch höher als vor der Ankündigung von der Wahlen. Und vor allem immer noch sehr weit weg von einem Euro-Krisen-Niveau, was ja immer wieder auch noch debattiert worden ist. Wenn man den Franken anschaut, dort war ja die Sorge aus Schweizer Sicht gewesen, ist bis jetzt noch nicht viel passiert. Wir sind jetzt etwa wieder beim gleichen Kurs wie vor einer Woche, um die 97 Rappen. Ich weiß nicht, ob du etwas ergänzen zu den französischen
Situation. Was ich ganz faszinierend finde, ist bei den ganzen Wahlen, die wir jetzt gehabt haben, dass die europäische Wählerlandschaft sich unheimlich angeglichen hat. Also wir haben praktisch jedem Land irgendwo zwischen 20% und 25% rechtskonservative nationale Parteien angesiedelt, ob das jetzt Frankreich gerade gewesen ist, ob das in England hat dieses Reform UK enorm an Stimmen zugenommen, nehmen wir nach Deutschland, da haben wir das diese AfD-Problematik oder bei uns, wir haben die SVP. Das ist also, da entsteht irgendwie was, ein neuer Block auf der rechten Seite, dass dann der Rest der Gesellschaft dagegen hält und sagt, nein, wir wollen nicht so weit nach rechts, ist, finde ich, jetzt weniger eine Überraschung. Also das ist natürlich im Vergleich zu dem, was wir letzte Woche in den Medien gelesen haben, schon eine Überraschung, da hast du schon recht. Aber wenn man es dann die Linse ein bisschen aufzieht, dann sagt man, nee, das geht eigentlich in eine fast uniforme Richtung in Europa, inklusive eben Ländern, die politisch gar nicht bei Europa dabei sind. Das finde ich irgendwie ganz faszinierend. Ich denke, das hat was damit zu tun, wie die Menschen die Welt wahrnehmen, was ja zunehmend geprägt ist, glaube ich, durch einen auch in den Medien stattfindenden Internationalismus.
Ja, also das eben, wenn man jetzt die Märkte anschaut, dort zeigt sich jetzt bis jetzt zumindest noch keine Überraschung. Also die ersten Daten, die wir heute Morgen sehen, aber da werden wir noch müssen schauen, was kommt. Du hast es angesprochen, wir haben ja noch andere grosse Wahlen gehabt, nämlich vor allem in Großbritannien. Dort ist definitiv keine Überraschung. Dort hat Labour gewonnen. Vielleicht überraschend stark gewonnen. Absolute Mehrheit für den Keir Starmer, der eher aber einen Mittekurs fährt, also weg ist von diesen alten Ideen von Labour in Großbritannien. Und vor allem, glaube ich, noch beachtenswerter, eine absolut historische Schlappe für die Konservativen, die, glaube ich, noch nie so schlecht abgeschlossen haben in ihrer ganzen Geschichte. Das ist das Ergebnis von ihren letzten Jahren. Zu lange an der Macht. Hat eine Tendenz, jede Partei zu korrumpieren. So würde ich das zusammenfassen.
Ja, und historisch schlechtes Ergebnis der Scottish National Party. Das ist dann auch noch ganz interessant. Die hatten 44 Sitze, sind jetzt, glaube ich, auf 8 oder 9. Das ist schon auch nicht mehr zu fassen mit rechts oder links. Also die SNP in Schottland, das ist eine linke Partei. Also sicher linker als die heutige Labour-Partei. Da spielen heute andere Dimensionen eine Rolle bei dem Wahlentscheid. Da müssen wir vielleicht genau hinschauen, wenn wir die Zukunft begreifen wollen.
Finde ich absolut auch interessant. Ich meine, noch vor wenigen Jahren haben wir gedacht, es gäbe jetzt den Nations eine Abspaltung von Schottland. Davon ist überhaupt nichts mehr zu sehen. Gehen wir noch auf Unternehmen und Börsen ein. Bei den Unternehmen, wenn ich nur auf der SMI schaue, das mache ich, dort haben wir nichts Wesentliches gesehen letzte Woche. Die Börse letzte Woche ist insgesamt positiv ins zweite Halbjahr gestartet. Der SMI liegt im Plus 0,2% seit Anfang des Jahres, jetzt 7,9%. Wochengewinner war Partners Group gewesen, mit 5,5% im Plus. Aufs Jahr allerdings nicht so viel, 0,4%. Wochenverlierer Swiss Re mit minus 3,5%, seit Anfang des Jahres allerdings 13,3% im Plus. Wenn wir in die Weiterwelt schauen, Eurostock 50, in der Vorwoche 1,7% im Plus, S&P 500, die amerikanisch wichtigste Index, 2% im Plus, Nasdaq 3,5% wieder oben aus. Und dort sehen wir es auch vor allem bei den grossen Tech-Firmen, die jetzt wieder extrem deutlich gestiegen sind in der letzten Woche. Das gilt ganz besonders für Tesla. Ganze 27% hat das Unternehmen zugelegt. Das ist wohl einfach, weil die Erwartungen so viel negativer gewesen sind und die haben es können übertreffen. 444.000 Neuwagen hat Tesla ausgeliefert. Das ist zwar weniger als in der Vorperiode, aber eben mehr als erwartet und vor allem auch wieder mehr als die chinesische Konkurrenz von BYD, wo wir ja immer auf der Bande gesehen bei diesen Fußballspielen von der Europameisterschaft. Auch die anderen sehr deutlich zugelegt, nicht so stark wie Tesla, zum Beispiel Apple 7,5. Am wenigsten zugelegt, aber immerhin wieder zugelegt, ist Nvidia mit 1,9%. Aber seit Anfangsjahr knapp verdreifacht hat sich die Aktie. Das wäre an sich schon fast ein Wahnsinn, aber jetzt gehen wir zu dir, zum Wahnsinn von der Woche.
Ja, mein Wahnsinn der Woche ist relativ einfach. Der hat was zu tun mit der Stimmung bei den Unternehmen. Ich habe das ja schon bei der Kommentierung der letzten Woche so angedeutet, da gibt's wirklich Themen und das Thema heißt, die Stimmung unserer Unternehmen ist flächendeckend in praktisch allen Industrienationen, auch in China, überhaupt nicht gut. Und das kontrastiert unheimlich mit diesem Rekordjagd der Börse von einem Höchststand zum anderen. Da geht irgendwas nicht zusammen. Und ich kann mir das schon irgendwie zusammenreimen und das verstehen, das hat sicherlich was damit zu tun, dass in der unmittelbaren Nach-Corona-Zeit die Güterproduzenten zum Beispiel eine unheimliche Nachfrage nach ihren Gütern hatten, ihre Preise und ihre Margen anheben konnten, dass viele Dienstleister da dann irgendwie mitziehen konnten und man irgendwie dann am Anfang recht viel Euphorie gespürt hat. Das ist jetzt vorbei. Die Inflationsraten kommen runter, die Spielräume für die Margen werden kleiner und der Ausblick sieht eben auch nicht mehr so fantastisch aus, wie es vielleicht dann in der Erleichterung nach Corona gewesen ist. Das hinterlässt in der Regel Spuren, nämlich beim Investitionsverhalten der Unternehmen. Unternehmen sind empirisch betrachtet extrem prozyklische Einheiten oder Wesen, die investieren, wenn man Gewinne macht und wenn die Stimmung gut ist. Und im Moment macht man noch ganz ordentliche Gewinne, aber die Stimmung ist nicht mehr gut und das ist schlecht für die Konjunktur.
Ja, das passt dann ja eben zu dem zusammen, was du schon zusammengefasst hast aus den Stimmungsdaten von der letzten Woche. Das ist dann eine Ursache für weniger Investitionen, aber gleichzeitig auch wieder Erfolg. Das finde ich beunruhigend für sich gesehen. Mein Wahnsinn von der Woche ist die USA, darum habe ich sie vorher nicht erwähnt. Das ist die Entwicklung dort um den Joe Biden herum. Ich finde es ein Trauerspiel, wie der Joe Biden sich jetzt da klammert an dieser Position, obwohl er täglich chancenloser ist und auch nicht wirklich kann überzeugen davon, dass er jetzt da die Stärke tatsächlich hat. Und der Auftritt da mit dem Herr Trump, wo er deutliche Schwächen gezeigt hat, also Schwächen einfach nicht mögen, nicht mehr können ganze Sätze formulieren, dass das nicht einfach nur ein Ausreißer war, wie das gesagt worden ist. Er hat in einem Interview gesagt, nur Gott könne ihn abhalten, sonst niemand. Er hat ausgesprochene Arroganz gezeigt, das hat an Donald Trump erinnert. Er sagt, der Allerbeste, niemand anders könne so wie er. Der mentale Test zeige sich praktisch täglich, wenn er mit den Weltführenden verhandle. Ein öffentlicher Austritt hat eigentlich mehr oder weniger funktioniert, weil er mit einem Teleprompter vorgegangen ist. Aber dann ist rausgekommen, als er mit dem Gouverneur geredet hat, hat er erklärt, er müsse jetzt halt einfach immer zu Abend um 8 Uhr schon schlafen gehen. Ich meine, ja, das ist ja schön, das ist sicher auch angemessen in dem Alter. Ich würde das eigentlich auch gerne machen, aber ich bin auch nicht Präsident und würde das dann, ich glaube, dort in dieser Rolle kann man das nicht so machen. Ja, es ist für mich jetzt unklar, wie das weitergehen soll, aber man muss ehrlicherweise auch sagen, es ist möglicherweise wirklich zu spät, noch jemand anders aufzustellen. Es gibt jetzt keine echte Alternative mehr, so wie es für mich zumindest aussieht. Es zeigt für mich auch ein Versagen der Demokraten, die kollektiv einfach alles verschwiegen haben, was sie gesehen haben und einfach niemand hat gewagt, etwas zu sagen. Es ist also nicht nur am Joe Biden sein Versagen, aber ich finde es ein echtes Drama. Ich weiß nicht, was du dazu meinst.
Ja, also dass der jetzt nicht sagt, ja, ich trete dann übermorgen zurück, das ist normal. Nicht? Also das Zentralbankpräsident sagt auch nicht, ich senke Donnerstag die Zinsen. Das macht man an dem Tag, wo man zurücktritt. Und solange man noch nicht zurückgetreten ist, dieser Tag noch nicht da ist, sagt man, natürlich bleibe ich bis in alle Ewigkeit euer Kanzler. So hätte Gerhard Schröder das gesagt. Den Teil finde ich nicht so. Das Versagen der Demokraten, das sehe ich klar. Zu spät, wenn ich auf die Umfragen schaue, es gibt jetzt ja Umfragen wie Trump gegen X oder Y wäre, bin ich eigentlich nicht überzeugt, dass es zu spät ist. Also selbst gegenüber Kamala Harris ist eine minimale Differenz und die ist ja eher eine polarisierende Persönlichkeit von ihrer politischen Orientierung her, die nicht mittig ist, sondern eher links von der Mitte ist. Michelle Obama hätte einen riesen Vorsprung vor Trump. Also da gibt es noch Möglichkeiten und ich bleibe da eigentlich recht in dem Sinne optimistisch, dass am Ende des Tages, genauso wie jetzt gestern in Frankreich, die Bevölkerung einen durchgedrehten Rechten nicht als Regierungschef haben will. Und dementsprechend heißt meine Prognose, Trump wird es nicht. Wer es wird, wissen wir heute nicht.
Also ich hoffe sehr, dass du recht hast. Das kann man definitiv sagen. Es freut mich, dass du, nachdem wir vorher über Konjunktur geredet haben, jetzt so viel Optimismus zeigst. Ich hoffe, du hast recht. Gehen wir aber gerade in die nächste Woche und wieder zu dir.
Die nächste Woche. Die wird etwas ruhiger. Können wir noch über das nachdenken, was wir gesehen haben. Mittwoch kriegen wir erst die ersten Zahlen, von denen ich denke, dass sie uns bewegen werden. Das ist die chinesische Inflation. Die bleibt wahrscheinlich schwach. Die klebt ja irgendwo so bei der Nulllinie. Die Kernrate 0,6, 0,8, immer mal rauf, mal runter. Ist auch ein Zeichen der schwachen Konjunktur. Also da schaut man eigentlich jetzt nicht hin, weil man sich Angst hat um Kaufkraftverlust. Den gibt es da dementsprechend nicht. Sondern es ist die Frage, wie gut ist die chinesische Konjunktur? Da gucken wir genau hin. Vielleicht wird es ein bisschen besser. Donnerstag dann die amerikanische Inflation und das ist natürlich wieder für die Finanzmärkte ein gefundenes Fressen, weil die ja seit 2 Jahren bald kein anderes Thema kennen, als wann senkt die amerikanische Notenbank die Zinsen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen enttäuschend wird diesmal. Wir haben ja immerhin 2 deutliche Rückgänge in der Inflation, in der Kernrate der Inflation in den letzten beiden Monaten, jetzt jeweils um 0,2 Prozentpunkte. Gesehen, da jetzt ein Dritter kommt, hoffentlich nicht, muss man fast sagen, denn auch hier gilt, Inflation hat auch immer so eine kleine Konjunkturkomponente. Das würde auf zunehmende Schwäche beim amerikanischen Konsumenten hinweisen und der ist einfach verdammt wichtig fürs Wachstum. Und ein bisschen mehr zu dem Thema kriegen wir dann am Freitag noch. Die Konsumentenstimmung Freitagnachmittag 16 Uhr, immer ganz unangenehm für all die armen Menschen, die dann noch im Büro bleiben müssen, um das zu kommentieren. Das war jetzt zuletzt in den letzten beiden Monaten auch nicht mehr von Aufwärtstrend geprägt. Also ich könnte mir vorstellen, Donnerstag, Freitag wird es ein bisschen spannender. Aber die ersten 3 Tage können wir nachdenken, schreiben, also was wir so gerne tun, Markus.
Genau. Nächste Woche geht es dann auch wieder in Unternehmen, so langsam wieder los mit der nächsten Berichtssaison, 2. Quartal und Halbjahreszahlen. Beim SMI wird Partners Group, wo ja letzte Woche an der Börse Gewinner war, an der Schweizer Börse, ihre Assets under Management bekannt geben. Sonst haben wir noch, das ist aber dann nicht SMI, die Swatch Group, wo möglicherweise am Donnerstag kommt, das sagen die nie so klar, offiziell sagen sie, kommen sie gegen Ende Juli. Die haben bis jetzt an der Börse nicht gerade so überzeugt, 18,2% im Minus seit Anfang Jahr, knapp 30% aufs Jahr. Dann haben wir Barry Callebaut, wo mit Umsatzzahlen kommt und EMS am Freitag mit eben Halbjahreszahlen. International geht's dann los, wie immer in der ersten Berichtswoche mit den Grossbanken, das mal Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo. Nächste Woche kommen dann noch mehr. Ja, das ist es gewesen für diese Woche, meine letzte Woche, bevor ich in die Ferien gehe. Ja.
Dann wünsche ich dir jetzt schon gute Ferien und für den anderen gilt weiterhin, lassen Sie sich kein X für ein U vormachen und bleiben Sie gesund.